DW Menschen und Märkte.
Massenentlassungen zum Unternehmenswohl, wie Malaysia Airlines gerettet werden soll. Die große Gelddruckmaschine, wie gefährlich die Politik des billigen Geldes sein kann. Die Brüsseler Jobbörse und wie viel Macht der Wirtschaftskommissar tatsächlich hat. Und please, please say no. Englands David Cameron will Schottlands Unternehmer bei Britanniens Fahne halten. Das sind die Themen in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie Dirk Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Erst verschwindet ein vollbesetzter Jet über dem Meer und ist seither verschollen, mit allen Passagieren. Dann wird ein ebenfalls vollbesetztes Flugzeug über der Ukraine einfach abgeschossen. Auch hier keine Überlebenden. Klar, dass das die Fluggesellschaft, in diesem Fall Malaysia Airlines, auch finanziell stark trifft. Heute hat ein hinter der Airline stehender Staatsfonds angekündigt, dass zur Rettung des Unternehmens tausende Jobs wegfallen sollen. Udo Schmidt mit Einzelheiten.
6.000 der 20.000 Stellen bei Malaysia Airlines werden gestrichen. Das ist der Kern des Restrukturierungsplanes für die schwer angeschlagene Fluggesellschaft, den der Staatsfonds Khazanah Nasional heute vorgestellt hat. Ende des Jahres soll Malaysia Airlines von der Börse genommen werden. Bis 2017 soll die Fluggesellschaft wieder profitabel sein, die derzeit Rekordverluste aufweist. Allein im zweiten Quartal dieses Jahres war ein Minus von 304 Millionen Ringgit, umgerechnet 74 Millionen Euro, aufgelaufen. Und die Verluste werden noch zunehmen. Nach dem Verschwinden des Fluges MH370 im März sowie dem Abschuss einer Boeing mit der Flugnummer MH17 im Juli sind die Buchungszahlen um gut ein Drittel zurückgegangen. Restrukturierungsbedarf allerdings gibt es schon länger. Auch im Vergleichsquartal des Vorjahres wurden bereits 176 Millionen Ringgit Verlust, umgerechnet 46 Millionen Euro, gemeldet. Zu viel teures Personal, das ist, sagt Bushin Aziz von der Maybank, eines der größten Probleme der Airline.
There's a multitude of problems.
Es gibt viele Probleme, eine überalterte Flotte, ein verbesserungswürdiges Angebot, aber vor allem gibt es eine zu große Belegschaft und die Unternehmenskommunikation ist ineffizient.
Less efficient compared to other corporation.
Hinzu kommt ein sich verändernder Luftverkehrsmarkt, sagt Bushin Aziz.
Nowadays you have advent of more competition.
Es gibt den zunehmenden Wettbewerb mit den aggressiv wachsenden Airlines aus dem Mittleren Osten wie Emirates. Das ist ein Problem nicht nur für Malaysia Airlines. Und dann bewegt sich der Markt immer mehr in Richtung Billigfluggesellschaft. Der asiatische Markt wächst, aber in Richtung Billigflug, während die Airlines hier Premiumanbieter sind.
But at the same time the market moving towards more budget.
Auch darauf will Malaysia Airlines jetzt reagieren. Die Fluglinie soll regionaler ausgerichtet werden und dann mit einer besseren Kostenstruktur im innerasiatischen Markt bestehen können. 6 Milliarden Ringgit, umgerechnet knapp 1,5 Milliarden Euro, will der Staatsfonds Khazanah in den kommenden 3 Jahren investieren.
Aus Singapur berichtete Udo Schmidt. Wir drucken Geld und geben es euch ganz, ganz billig, eigentlich sogar kostenlos, ehrlich. Ihr müsst jetzt nur noch investieren, Jobs und Nachfrage schaffen. So gehen derzeit die großen Notenbanken gegen die Krise vor. Das haben wir schon einmal gehabt, nach dem Ersten Weltkrieg, vor fast 100 Jahren. Das hat nicht richtig gut geklappt, daher warnen einige Historiker inzwischen vor der Wiederholung eines Fehlers. Wirklich ein Fehler? Wiederholt sich Geschichte gerade? Darüber hat sich Ulla Herrmann mit Protagonisten des Aktienhandels an der Frankfurter Börse unterhalten.
Niedrige Zinsen, massiver Aufkauf von Staatsanleihen. Auf diese Weise pumpen die Notenbanken dieser Welt seit Monaten Milliarden in die flaue Wirtschaft. Und zwar rund um den Globus. So wächst und wächst die Geldmenge ständig. Mit unheilvollen Folgen, warnt Werner Plumpe. Er ist Wirtschaftsprofessor an der Universität Frankfurt.
Wenn es nicht in den ökonomischen Prozess hineinfließt, dann führt es dazu, dass sich selektiv Blasen bilden, etwa auf Immobilienmärkten, auf Aktienmärkten, in anderen Bereichen, auf dem Kunstmarkt, also da gehen die Preise sehr hoch. Ansonsten liegt das Geld einfach still und wandert irgendwo hin, wo es sich verzinsen möchte. Das ist im Moment auch relativ schwierig.
Weil die Zinsen eben im Keller sind. Der lahmenden Wirtschaft hilft die Geldflut indes weniger, glaubt der Wirtschaftshistoriker. Denn damit die Wirtschaft eines Landes wächst, müssen Unternehmer investieren, Banken Kredite vergeben. Dies aber geschieht nicht.
die reale Nachfrage nach diesen Krediten in der Wirtschaft ist ja nicht da. Entweder sind die Banken zu vorsichtig geworden, weil sie ja selber noch auf alten, faulen Krediten sitzen und von daher nicht mehr so freizügig sind bei der Vergabe von Krediten, oder in der Wirtschaft und im privaten Konsum ist einfach die Angst, weil man selber bereits verschuldet ist, zu groß, weitere Schulden aufzunehmen.
Trotzdem fluten die Notenbanken die Märkte weiterhin mit billigem Geld. Hat der Wahnsinn also Methode?
Es ist Wahnsinn mit Methode, aber so wie das im Moment ist, glaubt man das ja noch kontrollieren zu können. Das ist in gewisser Weise das Problem, dass man glaubt, keine anderen Möglichkeiten zu haben.
So benutzen die Notenbanker stumpfe Waffen, die Maßnahmen verpuffen. Am Ende steht die Gefahr einer Inflation. Davor warnten schon lange Volkswirte wie EZB-Kritiker Thorsten Polleit von der Degussa.
Ja, für den Bürger ist es bitter, weil Inflation natürlich die Ersparnisse vermindert. Das heißt, die Altersvorsorge ist in höchster Gefahr, in allergrößter Gefahr. Lebensversicherungen, Termin- und Spareinlagen, das ist die Konsequenz einer solchen Politik.
Inflation, Geldentwertung. Besonders Deutsche werden dadurch an die eigene leidvolle Geschichte erinnert. Damals, nach dem Ersten Weltkrieg, als die Geldpresse schon einmal stark rotierte. Doch heute sei alles anders, argumentiert Professor Plumpe. Er rechnet vorerst nicht mit einer Superinflation.
Ich glaube, es gibt, was ganz wesentlich ist, keine Politik, die so etwas macht wie Gütervernichtung durch Krieg, durch Militär, durch Rüstung. Was wir heute haben, ist vielleicht eher das andere. Wir haben eine Überfülle an Gütern, ein Güterangebot, was ja auch die Inflation deutlich senkt.
Auch wegen der Konkurrenz dürfte sich der Preisauftrieb seiner Meinung nach in Grenzen halten. Was die Geldschwemme der Europäischen Zentralbank allerdings bewirkt, die Bürger verlieren durch die mickrigen Zinsen einen Teil ihrer Kaufkraft.
Weil die Inflation eben höher ist als die Verzinsung ihrer Bankeinlagen. Und für den Staat ist das gut. Schäuble muss sehr viel weniger Zinsen bezahlen für die Staatsverschuldung der Bundesrepublik Deutschland. Für den Bürger, der auf der anderen Seite sitzt, ist das nicht so gut, weil er das Geld, was er dem Staat leiht, faktisch nicht mehr verzinst bekommt.
Unangenehme Folgen dürfte das massive Gelddrucken haben, ist auch Aktienhändler Robert Halver von der Baderbank überzeugt.
Und, das ist vielleicht noch viel schlimmer, die Zinsen werden auch, wie ich finde, wahrscheinlich nie mehr richtig ansteigen können, weil das die Eurozone nicht mehr aushält, sonst würde sie kollabieren. Wir brauchen niedrige Zinsen, damit sich die Staaten der Eurozone günstig refinanzieren können. Neue Schulden machen können, heißt das.
Geschichte wiederholt sich nicht, aber die Geldmenge bläht sich weiter auf. Die Bundesbürger müssen sich daher auf eine verdeckte, schleichende Enteignung einstellen.
Aus unserem Studio an der Frankfurter Börse berichtete Ulla Herrmann. Morgen steht in Brüssel der nächste EU-Gipfel an. Und wieder dreht sich das Postenkarussell der EU schwindelerregend schnell. Diesmal geht es um den Job des Wirtschaftskommissars. Wird es der Favorit von François Hollande, Ex-Finanzminister Pierre Moscovici? Oder setzt sich Angela Merkel durch, die das verhindern will? Und welche Macht hat der Wirtschaftskommissar eigentlich? Fragen über Fragen. Karin Bensch hat die Antworten.
Wenn es ums Geld geht, hat er einiges an Macht, der EU-Wirtschaftskommissar. Denn jedes einzelne Mitgliedsland muss ihm im Frühjahr einen Entwurf seines Haushaltsplans vorlegen. Und zwar bevor das eigene nationale Parlament draufgeschaut hat. Und alle 28 EU-Länder müssen dem Wirtschaftskommissar einen Reformplan zeigen, in dem sie ihre großen wirtschaftspolitischen Projekte benennen. Zugegeben, bei beiden Plänen hat der EU-Wirtschaftskommissar lediglich die Macht zu empfehlen, nicht die Macht zu entscheiden. Das tun immer noch die nationalen Parlamente. Aber der Wirtschafts- und Währungskommissar kontrolliert, wie Defizite berechnet, wie Reformen umgesetzt werden. Er kann die Zahlen großzügig oder streng auslegen. Er kann sich im gesetzlichen Raum voll ausbreiten oder sich eng an den Vorgaben entlanghangeln. Noch Wirtschaftskommissar Jyrki Katainen, ein konservativer Finne zum Beispiel, setzt auf Sparen. Katainen drängte erst kürzlich die französische Regierung, Reformen schneller umzusetzen, damit Frankreich aus dem Wirtschaftsloch herauskomme. Doch die Franzosen werden voraussichtlich auch nächstes Jahr die EU-Latte für das Haushaltsdefizit reißen. Nach dem Stabilitätspakt sollen die EU-Länder nicht mehr neue Schulden machen als 3% ihrer jeweiligen Wirtschaftsleistung. Sparen oder mehr ausgeben? An diesen grundsätzlichen Positionen reibt sich das Gerangel um den neuen EU-Wirtschaftskommissar. Soll es Pierre Moscovici werden, Franzose, Sozialist, Wunschkandidat von Präsident Hollande, Vertreter eines Landes in der Wirtschaftskrise, der Wachstum möchte und keinen strengen Sparkurs will? Bundeskanzlerin Merkel möchte das offenbar ganz dringend verhindern, denn sie steht für eiserne Sparen. Doch die Entscheidung, wer letztendlich EU-Wirtschaftskommissar wird, liegt zumindest offiziell beim Chef der EU-Kommission. Und das ist Jean-Claude Juncker, ein Konservativer. Der hatte im Juli gesagt, er wolle einen Sozialisten zum Wirtschaftskommissar machen. Es sei an der Zeit, dass auch ein Sozialdemokrat und nicht immer nur ein Christdemokrat Verantwortung übernehme für saubere Haushalte in Europa.
Ein Bericht von Karin Bentsch aus Brüssel. Am 18. September schlägt in Schottland die Stunde der Wahrheit. Unabhängigkeit für die Schotten oder Verbleib in der Union mit England und Wales. Die Engländer, die früheren Herren eines ganzen Weltreichs, sind nur noch die Bosse von Großbritannien und, genauso prekär, des Vereinigten Königreiches von Großbritannien und Nordirland. Aber wenigstens das wollen sie auch bleiben. Da ist es kein Wunder, dass der englische Premierminister David Cameron die schottischen Unternehmer davon überzeugen will, dass es für sie doch sehr viel besser sei, wenn sie auch weiterhin Briten blieben. Aus London, Stefanie Pieper.
Eigentlich hätte es ein Heimspiel sein müssen für den konservativen britischen Regierungschef, das Dinner des schottischen Arms des britischen Industrieverbandes in Glasgow. Doch auch dessen Mitglieder sind vor dem Referendum ebenso zerrissen wie das ganze Land. David Cameron appellierte an die Unternehmer, ihr wirtschaftliches Wohl als Teil des Vereinigten Königreichs nicht zu gefährden.
Let us choose openness over narrowness, our great advantages over the great unknown. And let us stay together.
Lasst uns Offenheit wählen statt Enge, die bekannten Vorteile gegen das große Unbekannte. Kurzum, lasst uns zusammenbleiben, so Cameron. Das ist auch die Botschaft von 130 schottischen Unternehmern. In einem offenen Brief riefen sie in dieser Woche dazu auf, sich gegen eine Loslösung vom Rest Großbritanniens zu entscheiden. Doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Prompt traten 200 schottische Wirtschaftsleute an die Öffentlichkeit, die für die Unabhängigkeit für ein Yes sind. Dazu zählt auch Michelle Thompson von Business for Scotland.
Wenn das schottische Parlament allein über seinen Etat entscheiden kann, dann wird es gerade die kleinen und mittelständischen Unternehmer stärker fördern.
Knapp drei Wochen vor der Abstimmung rücken erneut die potenziellen wirtschaftlichen Folgen einer Unabhängigkeit in den Vordergrund. Wie lange reichen die Öl- und Gasreserven in der Nordsee noch und was hieße das für einen schottischen Staatshaushalt? Verlässliche Zahlen sind rar. Jede Seite präsentiert dazu jene Statistiken, die ihre jeweiligen Annahmen stützen. Die Kontrahenten streiten auch um die Währung. London will einem abgespaltenen Schottland das Pfund verweigern. Die Separatisten wollen es trotzdem weiter benutzen. Premier Cameron lockt und warnt.
Wenn Sie wollen, dass Schottland mehr selbst entscheiden kann, zugleich aber die Vorteile des Verbunds schätzen, dann können Sie das Beste aus beiden Welten haben. Denn wer auch immer eine schottische Regierung führt, unabhängig oder nicht, auch der wird mit Schulden zu tun haben und mit einem Defizit.
Mit anderen Worten, auch die sozialen Wohltaten, die die Nationalisten versprechen, wollen bezahlt werden. Regierung und Opposition in London haben den Schotten versichert, bei einem Nein bekommt das Parlament in Edinburgh rasch weitere Rechte, um Jobs zu schaffen und zu sichern. Doch Michelle Thompson hält wiederum dieses Versprechen für einen Bluff.
Die in London sagen, vertraut uns, definitiv werden wir irgendwann darüber reden, welche zusätzlichen Kompetenzen Schottland erhält. Aber welche genau das sein werden, ist völlig offen.
Öl und Whisky, Biotech und Pharma, Computerspiele und Tourismus, das sind die Pfeiler der schottischen Wirtschaft. Grob gilt die Faustregel, die im Norden vertretenen Konzerne sind eher gegen die Unabhängigkeit, Selbstständige und Besitzer kleiner Unternehmen eher dafür. Am 18. September müssen auch die schottischen Unternehmer sich entscheiden und ihr Kreuz machen bei Yes oder No.
Mit dieser Reportage von Stefanie Pieper aus London endet unser heutiger Podcast. Claudia Rack war für die Technik verantwortlich und Dirk Ulrich Kaufmann war am Mikrofon. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann am Montag wieder. Bis dahin wünschen wir Ihnen ein erholsames Wochenende.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.